Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between. Videospiele können vieles sein. Eskapismus, Herausforderungen, aber manchmal sind sie auch ein Ort, an dem wir uns selbst begegnen, an dem wir Fragen stellen, die tiefer gehen. Wer bin ich? Was ist wahr? Und worauf gründe ich mein Leben? Genau um solche Fragen geht es im Spiel Wo bist du? Einem Indie-Projekt des deutschen Entwicklers Yannick Pachal. Darin begleiten wir Alice, eine junge Frau, die sich auf eine Reise begibt, die nicht nur durch fremde Welten führt, sondern auch durch Fragen nach Moral, Wahrheit und Identität. Und heute wollen wir nicht nur über dieses Spiel sprechen, sondern auch über den Menschen dahinter. Über Yannick als Entwickler, als Gamer und als Christ. Und natürlich als jemanden, der den Mut hatte, eine eigene Welt zu erschaffen und damit auch eigene Fragen zu stellen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Yannick. Schön, dass du da bist.
Hi Ruben, ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit heute.
Yes, ich mich auch. Das ist für uns als Faith and Pixels eine Premiere, dass wir zum ersten Mal nicht nur mit einem Gamer sprechen, sondern auch ganz offiziell in einem Podcast mit einem Entwickler. Von daher wird es cool. Das erste Mal sein, dass wir das tun mit einem Entwickler, aber hoffentlich nicht das letzte Mal. Und vielleicht, wenn dein Spiel dann auch released wurde, gerne darfst du nochmal wiederkommen. Genau, wir wollen dich kennenlernen, wie ich schon in der Anmoderation gesagt, wir wollen versuchen zu verstehen, wie ist es eigentlich, so ein Game zu entwickeln, gerade auch ein Game mit so einem Anspruch, wie ich es ja gerade so formuliert habe, aber auch dich als Mensch, als Christ, und dafür wollen wir am Anfang so ein kleines Warm-up machen. Du hast schon gesagt im Vorfeld, du hast dir keine Gedanken gemacht, genauso ist es nämlich gedacht.
Sehr gut. Ich bin bereit.
Du bist bereit. Und zwar werde ich dir ein paar Fragen stellen. Diese Either-Or, also Entweder-Oder-Fragen, und du musst dich so schnell wie möglich entscheiden, was du davon machen würdest, beantworten würdest oder was davon das Richtige für dich ist. Okay, du bist schon bereit, ich bin auch bereit. Dann geht's mal los, Yannick. Konsole oder PC?
PC.
Story oder Gameplay?
Story.
Pixel Art oder 3D?
Pixel Art.
Morgens kreativ oder nachts kreativ?
Oh, nachts 1 Uhr.
Oh, okay, krass. Chaos, Schreibtisch oder Ordnung?
Absolute Ordnung.
Wow, okay. Kaffee oder Tee?
Wasser.
Stadt oder Natur?
Stadt.
Kopf oder Herz?
Kopf.
Fragen stellen oder Antworten geben?
Fragen stellen.
Wahrheit oder Harmonie?
Wahrheit.
Sehr schön. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Da waren jetzt schon sehr, sehr viele spannende Punkte, an die wir hätten anknüpfen können. Ich habe tatsächlich einen Kaffee dabei. Ich hoffe, du hast auch genug Wasser, um über den Podcast hinwegzukommen. Menschen zu treffen aus der Gaming-Branche, die keinen Kaffee trinken, ist tatsächlich eher selten. Aber ich werde mir das im Hinterkopf behalten, dass ich dir kein Dankeschön als keinen Kaffee als Dankeschön im Nachklang schenke. Ja, dann erzähl doch mal so ein bisschen zu dir. Kakao ginge noch, okay, sehr gut. Dann erzähl doch gerne mal so ein bisschen von dir. Wie bist du denn so zum Gaming gekommen? Gerne auch so ein bisschen biografisch. Was war so das erste Game, das du so gespielt hast? Seit wie vielen Jahren spielst du? Genau.
Also es hat alles damit angefangen, dass mein Vater voll das Interesse so an Computern hatte. So schon wahrscheinlich 95, 96. Und da ging das dann bei uns in der Familie los. Und dann hat er irgendwie von Freunden so Werbespiele bekommen von Arunale und Elmex. Also Aroelmi hieß das dann und Kellogg's. Also schön auf Disketten. Und dann ging das los. Dann durften wir das halt ab und zu mal spielen. Und dann kamen irgendwie Lernspiele dazu von Tivola. Tivola, ich glaube, so hießen die damals, waren irgendwie so Point-and-Click-Lernspiele. Ja. Und da konnte ich dann langsam mit anfangen, da reinzukommen, dann auch mit meiner Schwester zusammen. Und dann hat immer einer die Leertaste gedrückt und der andere ist gelaufen. Und cool. So haben wir dann gemeinsam das durchgezockt. Ja. Und da werde ich wahrscheinlich so 10 Jahre alt gewesen sein. Das wird dann um die 2000 rum dann gewesen sein. Und danach ging es dann mit den ersten richtigen Games los, denn mein Vater hat mir dann die Computerbild gezeigt. Computerbild-Spiele natürlich.
Ja, kenn ich, ja.
Und als junger Mensch, der kein Geld hat, nimmt man natürlich das Günstigste, was es gibt. Und es gab da ja noch nicht irgendwo, hey, du kannst ja irgendwie kostenlos Spiele runterladen.
Ja.
Dementsprechend bin ich da dann in die Computerbild rein und das erste Spiel, an das ich mich da erinnern kann, war Anno 1602.
Oh, sehr gut. Klassiker, ja. Sehr, sehr schön, ja. Das heißt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, das bist du 1990 geboren, stimmt das?
Hab
ich
so 91.
1991, okay. Ja. Und welche Spiele haben dich so richtig geprägt? Also hast du so ein Spiel, wo du für dich gemerkt hast, das ist mehr als nur ein Spiel, das ist tatsächlich etwas, was dich begeistert, was dich vielleicht wirklich auch, wenn du es so sagen möchtest, geprägt hat? Gibt's da was?
Ja, Guild Wars 1 und 2. Also ich habe das, wo meine Kumpels alle WoW gezockt haben, immer noch derjenige, der kein Geld hatte, habe ich Guild Wars gespielt, weil es keine monatlichen Abo-Gebühren damals hatte. Aber da habe ich gemerkt so, hey, das ist ein Spiel, da habe ich dann das erste Mal wirklich Menschen drin kennengelernt. Einen Kumpel habe ich davon immer noch, den ich nur übers Zocken kennengelernt habe.
Cool.
Ja. Und dann habe ich halt festgestellt, hey, da sind echte Menschen dahinter, bin dann in eine Gilde gekommen, war da auch mit in der Gildenleitung drin. Und dann ist mir einfach immer mehr aufgefallen, dass es so mich total fasziniert, dass hier so eine Welt zu gestalten und eine Person da drin zu begleiten, die da durchgeht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Interessant, das heißt, du hast eher so das System dahinter faszinierend gefunden. Ist das richtig zusammengefasst? Also, ja. Okay.
Und auch dann irgendwie so Completionist und alles Mögliche machen. Die Story, ja, war halt okay, war halt da, aber nee, da ging es mir mehr darum, wirklich die Welt zu erleben.
Ja, ah, interessant. Das ist sehr interessant, weil ich glaube, da bist du jetzt nicht nur mit Kaffee oder Tee eine Ausnahme, sondern auch da. Aber ich glaube, deswegen passt es auch so, dass du Game Developer geworden bist, weil ich noch keinen Menschen gefunden habe, der das so sagt als ein Spiel, was ihn geprägt hat wegen der Systeme dahinter, sondern die meisten Menschen, mit denen ich mich über Games unterhalte und die Frage dann beantworten, sind dann oft eher storybasierte Games, wo sie merken, die Story hat sie so mitgenommen, so bewegt, dass sie gemerkt haben, wow, das sind Videospiele, das können Videospiele leisten. So eine Geschichte können Videospiele erzählen. Und es ist total interessant, dass du das, also du sagst es ja nicht so, aber dass du sagst, das war für dich deswegen so eine prägende Erfahrung. Krass, also schon allein das schon sehr, sehr interessant. Wir kommen ja auch später noch zu dir als Entwickler. Mal gucken, wie das dann vielleicht auch da so ein bisschen reingespielt oder reinspielen wird, genau. Das heißt, gab es dann, kannst du sagen, war das so ein Moment, wo du auch gemerkt hast, Videospiele sind mehr als nur Hobby, mehr als nur Zeitvertreib? War das auch so ein Moment, wo du gemerkt hast, du möchtest gerne ja das professionell machen, damit dein Geld verdienen? Oder war das ein anderer Moment?
Nee, das war genau der Moment, wo ich wirklich so in diesem Spiel drin war und mich dann an den Mechaniken und dem dahinter einfach so Freude dran hatte, dass ich meine, ich habe da ja wirklich sehr viel Zeit drin verbracht und da dachte ich mir, boah, wie cool ist es, jemandem so eine Möglichkeit zu geben, dass der da so ein bisschen von seinem Alltag weg kann, dass derjenige da vielleicht auch Fähigkeiten entdecken oder einsetzen kann, die er im normalen Leben gar nicht finden würde oder auch Entscheidungen treffen oder ausprobieren so ein bisschen, wo es im normalen Leben ja immer echte Konsequenzen hat.
Ja.
Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, boah, nee, das möchte ich eigentlich studieren, das möchte ich lernen, ich will selber so Welten schaffen.
Krass. Das heißt, was hast du dann konkret studiert?
Um das mal auch angewandte Informatik, ja, angewandte Informatik. Das habe ich studiert, weil ich keine Lust auf Wirtschaftsinformatik oder normale Informatik hatte, weil ich diesen blöden Wirtschaftsanteil nicht so toll fand. Ja. Deswegen wollte ich möglichst wenig und so hatte ich dann nur 30% von dem Wirtschaftskram und 70% Informatik.
Ah, okay. Und gab es einen Grund, weswegen du dich nicht für ein klassisches Game-Design-Studium zum Beispiel eingeschrieben hast? Also es gibt ja mittlerweile immer mehr auch Schulen, Universitäten, wo man auch wirklich sehr klar Richtung Gaming studieren kann. Gab es da einen Grund für?
Ja, gute Frage sogar. Die habe ich mir damals aufgestellt. Und ich dachte, ja, ich weiß ja nicht, ob ich immer in Games sein werde. Weil damals haben immer alle gesagt so, boah, ja, das ist voll unsicher. Und guck mal, Leute sind da in der Sucht drin. Und guck mal, ja, sei da lieber vorsichtig. Studier lieber was, wo du dann auch noch was anderes mitarbeiten kannst. Und so habe ich mich dann darauf eingelassen, dass ich da mich lieber ein bisschen breiter aufgestellt habe. Und ich habe auch als erstes zum Beispiel in einer Firma gearbeitet, die sich so mit Flügen und Flugabwicklung und sowas beschäftigt hat.
Ach, krass. Okay.
Ja, gar nicht Games. Aber, und dann ging es da weiter erst.
Aber du meinst jetzt nicht den Microsoft Flight Simulator?
Nein, nein, nein. Okay. Nee, die hinter Expedia und Opodo.de stehen, also diese Flugdinger.
Mhm. Ja. Und hat sich deine Faszination an dem Medium Videospiele verändert über die Jahre? Ist es jetzt was anderes, was du gerne magst? Oder ist es immer noch so dieses Systemische?
Nee, tatsächlich finde ich es mittlerweile eher diese ganze Vielfalt total interessant. Also früher habe ich mich vor allen Dingen auf ein Genre konzentriert und jetzt freue ich mich eigentlich daran mehr zu sehen, boah, da hatte jemand eine Idee und er hat die umgesetzt und ich kann die jetzt erleben. Oder
Ja.
auf der anderen Seite auch, ich kann jemandem ein Erlebnis oder einen Wert oder auch einen lustigen Moment, den ich selber erlebt habe, weitergeben. Also jetzt ist mehr dieses, das Medium Game als Transportmittel für etwas, das mir wichtig ist.
Ah ja, okay. Und
Oder auch anderen, ja.
das heißt, das System ist dir weniger, also nicht unwichtig, aber weniger wichtig, weil du die Faszination darin siehst, wie unterschiedlich diese Werte, diese Inhalte transportiert werden können. Also genreübergreifend, versteht das richtig? Oder
Ja, genau.
meinst du so?
Weil die Mechanik dann irgendwann im Endeffekt mehr oder weniger immer gleich ist, aber dadurch, wie sie halt verwendet wird, das macht mittlerweile für mich Spiele dann wirklich auch wieder interessant.
Ja, cool. Auch das behalte ich mal im Hinterkopf, wenn wir dann über dein konkretes Spiel reden, ne, wie das dann da aussieht. Und sag mal, was machst du denn, wenn du dann nicht Videospiele spielst oder entwickelst? Also Videospiele scheinen ja dann schon auch einen großen Teil deiner Zeit, deines Lebens auch so einzunehmen. Ich kann mir vorstellen, wir kommen ja auch noch mal zu dir als Entwickler, dass das ja schon auch viel Zeit so einnimmt. Was hast du so für Hobbys? Was machst du so? Oder spielst du tatsächlich so von morgens bis abends den ganzen Tag? Was macht der private Mensch, Yannick, so?
Ja, tatsächlich kommt das Zocken gerade sehr, sehr kurz. Ich nehme maximal 2 Stunden die Woche, um wirklich was selber für mich zu zocken. Denn ich arbeite wirklich so als Ausgleich in einem Café. Ich bin da in der Küche und auch im Service und lebe da einfach sozusagen das Aktive aus. Weil du weißt ja, wenn man lange am Computer sitzt, viel in seinem Stuhl sitzt, dann ist das irgendwann so, gut, ich brauche was anderes. Und sonst bin ich aber auch total gern in unserer christlichen Gemeinschaft unterwegs, mache den Kindergottesdienst, bin auch bei Straßeneinsätzen mit dabei, wo wir einfach mit Menschen auf der Straße über ihren Glauben reden und sie einfach fragen, wie siehst du das? Und uns dann anhören und dann gegenseitig austauschen, aber ihnen auch sagen, dass Gott sie liebt.
Cool, ja. Ja, diese Überleitung nutze ich direkt mal. Glaube, Werte, Haltung. Es wird ja schon in der Anmoderation ist es deutlich geworden, wenn man sich die Beschreibung deines Spieles anguckt, wird es deutlich. Und wenn man die letzten 10 Minuten dir zugehört hat, in dem, was du gesagt hast, spätestens jetzt am Ende wird es auch deutlich. Ja, du bist Christ, du glaubst an Gott. Welche Rolle spielt denn so dein Glauben, deine persönliche Haltung in deinem Leben? Versuch's mal ganz konkret zu machen. Du hast schon vieles gerade ja auch gesagt, so, aber wenn du dann zum Beispiel in diesem Café in der Küche stehst, aber auch wenn du Videospiele entwickelst, wenn du Yannick bist, so, wo spielt dein Glaube da eine Rolle in deinem Leben?
Ich glaube, die richtige Frage wäre, wo spielt da keine Rolle? Aber nee, wo spielt er tatsächlich eine Rolle? Also über die Zeit hat sich entwickelt, mein größter Wunsch ist wirklich Gott mit meinem Leben, mit meinen Entscheidungen, mit dem, was ich auch sage, wie ich mich verhalte, Ehre zu machen. Und dafür gibt es viele Dinge, die er sagt, die in der Bibel stehen. Ich gehe davon aus, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass er sich da drin vorstellt und dass er tatsächlich die Dinge auch möchte, die dort drin stehen. Und dementsprechend, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin, probiere ich meine Arbeit einfach richtig gut zu machen. Oder dann auch mit meinen Kollegen für die da zu sein oder auch mit ihnen dann auch über den Glauben zu reden, soweit es halt, so wie sie es halt möchten. Und ja, auf der anderen Seite lese ich einfach auch richtig gern mittlerweile in der Bibel, bete gern, ja, gehe zum Gottesdienst und arbeite im Kindergottesdienst mit, um da auch einfach diese Freude, die ich daran gefunden habe, anderen Menschen weiterzugeben und zu teilen.
Ja, cool, danke. Ja, also das kann ich auf jeden Fall sehr bestätigen, dass das, also wir haben uns ja letztes Jahr das erste Mal so kennengelernt auf der Level Up Konferenz und da auch da schon direkt zu merken, dass der Glaube für dich eben nicht nur was ist, was man irgendwie ja so in der Hosentasche hat und rausholt, wenn es passt oder wenn man eben im Gottesdienst in der Gemeinde ist, sondern da habe ich schon gemerkt und das machst du jetzt auch sehr, sehr deutlich, dass, ja, wie du ja selber gesagt hast, ne, die Frage ist, wo spielt er keine Rolle eher so, dass es für dich wirklich so was Ganzheitliches so ist. Und ja, irgendwie dadurch auch also es wirkt zumindest so, als würde er auch jeden Lebensbereich, der Glaube, jeden Lebensbereich deines Lebens so, ja, beeinflussen, so.
Ja, ich hoffe, das ist eigentlich das Ziel, aber du weißt ja selber, wir sind auch nur Menschen und
Ja.
manchmal wünschen wir uns mehr, als es eigentlich dann tatsächlich so funktioniert. Ich meine, gerade du arbeitest als vollzeitlich, also du wirst richtig dafür bezahlt, auch Gottes
Zu
Wort
glauben.
weiterzugeben, oder? Ja,
Ja.
genau.
Ja, genau, mein Glaube wird bezahlt. Ja, genau, also ich bin Referent, so heißt das bei uns, für Jugend und junge Erwachsene, also für die Altersgruppe so 18 bis 30, 35. Genau, und es gibt schon, also jetzt nächstes Wochenende zum Beispiel, zum Zeitpunkt der Aufnahme, fahre ich als ein Referent auf ein Kreisverbandswochenende und begleite da gar auch geistlich eine Mitarbeiterschar von so 70 Leuten, glaube ich, predige da, halte Seminare, genau, also von daher ist das schon. Bin auch selber Prädikant bei uns in der Landeskirche, halte da auch immer mal wieder Gottesdienste. Also das ist schon auf jeden Fall auch auch ein großer Teil meines Lebens, der Glaube, ja, genau. Von daher, ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert, wenn du mich das gefragt hättest, in welche Rolle spielt dein Glaube oder deine persönliche Haltung im Leben, ja. Ist dein Glaube denn so für dich immer schon da gewesen? Ist das was, was dich schon lange begleitet hat? Oder hast du vielleicht einen Punkt in deinem Leben, wo du gemerkt hast, da ist es relevant geworden? Wie ist es auch bei deinen Eltern gewesen? Also bei dir im Elternhaus, wie hat Glaube da eine Rolle gespielt?
Es ist tatsächlich beides. Also ich bin christlich erzogen worden, sowohl in der Landeskirche als auch in der landeskirchlichen Gemeinschaft, LKG. Wir haben uns immer so als Zusatz zur Kirche gesehen. Also morgens sind viele in die Landeskirche gegangen und abends dann zum Gottesdienst dorthin, weil sie einfach noch mal ein bisschen mehr aus Gottes Wort hören wollten. Als in der Kirche sind es ja manchmal nur 15, 20 Minuten. Und da haben mich meine Eltern mit hingenommen. Dementsprechend habe ich auch nie daran gezweifelt, dass es Gott gibt. Aber ich habe
Oh,
gleichzeitig auch,
aber jetzt
genau,
kommt's.
sehr, sehr viele Dinge getan in meiner Jugend, wo ich sagen würde, wuh, naja, ich wollte genauso viel mit meinen Kumpels irgendwo abhängen, wie ich irgendwie Zeit mit Gott verbringen wollte. Und irgendwie so immer eine Freundin haben und hatte so irgendwie so, wie so zwei parallele Leben. Und dann kam das so weit, dass ich irgendwann eine richtige Lebenskrise hatte, wo auch eine Scheidung mit drin war und alles. Und dann war so die Frage, okay, wa was ist jetzt? Gott, wo bist du? Und dann habe ich mir das erste Mal wirklich die Frage gestellt, was ist eigentlich mein Glaube? Was bedeutet das eigentlich? Und dann bin ich auf die Knie gegangen, weil ich immer mal wieder in der Bibel gelesen habe, dass Leute das tun. Und habe Gott gebeten, okay, wenn du da bist, dann musst du jetzt was machen. Und dann hatte ich wie zwei Gedanken, wo ich weiß, dass sie nicht meine waren. Der eine Gedanke war so, hey, du kannst so leben, wie du möchtest, oder du vertraust mir jetzt endlich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin so tief im Mist, ich vertraue dir jetzt einfach Gott. Und in dem Moment hat er mich direkt ich bin dann tatsächlich auch richtig in einer Gaming-Sucht gewesen. Also, ja, bis in die Nacht hinein. Und davon hat er mich befreit, noch von anderen Dingen. Und da habe ich dann gemerkt, boah, diesen Gott gibt es wirklich. Ich habe ihn persönlich erlebt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich ein Jahr auf der Bibelschule verbracht habe, weil ich einfach rausfinden wollte, okay, wenn es diesen Gott wirklich gibt, wer ist denn das eigentlich? Und ich dachte mir, auf einer Bibelschule werde ich wohl am besten herausfinden, wer das ist. Ja.
Sehr gut, dann weißt
Boah, richtig gute Frage. Ich denke, da ist noch Luft nach oben.
Ja, das ist dann so der Irrglaube der Jugend. Ne? Man muss einfach nur das studieren oder muss einfach nur ein Jahr das machen, dann weiß man, wer Gott ist, ja. Turns out, ich bin jetzt 38 und entdecke auch immer wieder noch neue Dinge oder auch Dinge, die einfach falsch waren oder wo ich merke, das war mein Glaube quasi oder mein Bild. Ja. Und beeinflusst denn dein Glaube auch deine Kreativität, also oder auch die Themen, die dich beschäftigen? Also jetzt mal schon so langsam Richtung Spiel so gedacht. Genau, ich will noch gar keine Parallelen. Also ich habe schon die ganze Zeit, als du erzählt hast, gedacht, ah, da könnte man jetzt super Parallelen zu Alice ziehen und zu dem, was zumindest ich bisher über das Spiel weiß. Aber auch das machen wir gleich erstmal.
Kommt
Erstmal wirklich
alles
die
noch, ja.
Frage, kommt noch genau. So, du noch als Mensch, als Christ, als Yannick, beeinflusst das deine Kreativität oder die Themen, die dich beschäftigen, die Assoziationen, die Ideen, die du hast, alles, was du jetzt gerade so erzählt hast, von deinem Leben, von deinem Glauben?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir das irgendwie so überlegt, oder ich stell mir das mal so vor, stell dir vor, du hast so ein Glas und du füllst es mit Cola und du füllst immer mehr Cola rein und irgendwann ist es halt voll und läuft über und da läuft halt Cola über. Und da wird niemals Wasser überlaufen, weil du ja Cola reingefüllt hast. Mhm. Und so ähnlich denke ich, dass es auch mit meinem Herzen oder mit meiner Seele, mit meinem Verstand, je mehr ich da auch Zeit mit Gott verbringe, desto mehr kommen halt von diesen Erlebnissen oder den Erfahrungen, die ich dann auch mit ihm gemacht habe oder die Dinge, die ich in der Bibel gelesen habe, die kommen dann einfach in meinen Alltag rein, die kommen in meine Kreativität rein. Das ist einfach so ein voll natürlicher Prozess, also nichts, wo ich jetzt richtig sagen muss, oh, da muss ich jetzt ein ganz christliches Spiel machen oder so. Nee, das gehört zu meinem Alltag dazu.
Ja, also es gibt quasi keine Trennung, höre ich das so ein bisschen raus, oder? Also wenn du sagst, du bist dieses Glas oder deine Seele, dein Herz, dein Kopf ist dieses Glas und dieses Glas sprudelt dann über von dem, womit du es füllst, dann ist ja auch eigentlich klar, dass dieses Sprudeln, also das klingt auch im positiven Sinne ungelenkt, weil dann sprudelt das ja in jeden Lebensbereich ein, egal ob du in der Küche stehst, bei deinem Café, egal ob du Spiele entwickelst oder ob du auf der Straße Leuten sagst, glaubst du eigentlich an Gott, Jesus liebt dich, so nach dem Motto, oder? So klingt das zumindest für mich.
Ja, genau so verhält sich das. Und das ist auch total schön, weil so wird es uns ja auch in der Bibel versprochen, dass es so passieren wird. Und das zu erleben ist einfach ein weiteres Mal eine Bestätigung, dass das auch so stimmt, was Gott da von sich gibt.
Mhm. Kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel machen? Also vielleicht jetzt, wenn dir das hilft, so in den letzten 5 Jahren, in den letzten 10 Jahren oder vielleicht auch im Vergleich zu dir als Jugendlicher, wo du merkst, dieses Sprudeln wird konkret, um im Bild zu bleiben, so. Ich nehme das jetzt dankbar auf, das Bild, was du genommen hast.
ja, auf jeden Fall. Wenn ich darüber nachdenke, was ist mir wichtig und dann zum Beispiel in der Küche stehe und merke, okay, da ist ein Kollege, der ist heute nicht gut drauf. Und alle anderen Kollegen meiden ihn schon. Dann bin ich der Erste, der einfach hingeht und ihn fragt, hey, du, sag mal, was ist denn los? Weil das Gute ist, bei uns in der Küche, da kann man immer so ein bisschen reingehen, gerade auch wenn es einmal kurz nicht so gut geht oder wenn man ein schlechtes Erlebnis auch mit einem Gast hatte. Wir sind so ein bisschen Seelsorgeküche.
Ah, okay, cool.
Selbst die Leute, die dort keine Christen sind, reden natürlich einfach da miteinander. Da kann man immer so ein bisschen reinkommen, seinen Dampf ablassen. Genau, und das wäre zum Beispiel so ein Moment, wo ich sage, da kann ich das, da ist es so voll natürlich, einfach für den Kollegen da zu sein.
Mhm. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen Ort. Ich meine, man sagt ja auch so, die besten Gespräche hat man in der Küche. Zumindest auch so Partys oder sowas. In der Küche ist dann wirklich die wahre Party. Ja, schön. Und hattest du schon mal so einen Gottesmoment irgendwie beim Videospielen? Hattest du schon mal so einen Moment? Also eigentlich hatte ich dir die Frage geschrieben und können Games Menschen vielleicht sogar innerlich verändern oder zum Nachdenken bringen. Aber ich schätze dich jetzt so ein, dass du so spontan auch anders auf die Frage beantwortest. hattest du schon mal beim Videospielen einen Moment, wo du gemerkt hast, irgendwie da spricht dich gerade mehr an? Und genau, gab's sowas schon mal?
Also auf jeden Fall natürlich, als ich mein Spiel selbst gemacht habe, weil da habe ich mich gerade bei einem Teil des Spiels, so Richtung letztes Kapitel, besonders mit einer Bibelstelle auseinandergesetzt und habe dann halt auch während des Programmierens gemerkt oder während ich dann auch die Dialoge geschrieben habe, so, boah, hier habe ich gerade noch eine tiefere Wahrheit verstanden. Hier spricht mich das, was ich gerade schreibe, tatsächlich auch selber an.
Sehr gut, ja. Du bist selber überzeugt von dem, was du machst, ist doch super.
Ja, so soll es sein. Nee, und sonst bei anderen Spielen merke ich immer wieder, also bei mir kommt gerade spontan Detroit Become Human.
Nice, gutes
Spiel. Oder auch Life is Strange. Das waren so Spiele, wo ich danach da saß für ein paar Minuten nach dem Ende und mir so gedacht habe, boah, das ist schon krass. Und dann waren also meine Gedanken so, wie hätte ich mich dort entschieden und wo denke ich, das ist so, auch, ja, so hätte sich Gott darüber gefreut zu entscheiden oder da wurde mir ein moralischer Punkt aufgezeigt. Also gerade nach dem, wie hieß sie noch, Chloe, glaube ich,
Bei Life is Strange, Chloe, genau. Und die andere, wie hieß sie nochmal? Zack? Nee, irgendwas mit. Ich google mal gerade.
Ja, mach das.
Hier googelt der Chef noch selbst. So, Moment, life is strange. Don't not, genau. Die 18, Max, genau, Max Clawfield.
Ja, genau.
Zumindest in dem ersten und Chloe, genau.
Ja,
Max
genau.
Clawfield
ich nur den
und
ersten
Chloe.
Gesehen,
ja, ich auch,
gespielt.
Tatsächlich. Ja.
Ja, deswegen, also, da muss ich tatsächlich auch echt darüber nachdenken, boah, wie krass ist denn das Ende?
Ja.
Wie ist es dazu gekommen? Und auf der anderen Seite dann auch so die Frage, okay, wie kann ich mein Herz schützen, dass das nicht so weit kommt? Weil ich meine, jeder von uns kann in so einer Situation enden. Also ich weiß
total.
Nicht, ob wir das Ende, dürfen wir das Ende spoilern?
Also,
weil das Spiel schon so alt ist?
Da dürfen wir auf jeden Fall, ja.
Okay,
wir dürfen das, ja.
Ich habe das Ende gespielt, wo Chloe dann umgebracht worden ist, erschossen worden ist. Und Max saß dann da und wusste halt auch nichts mehr mit sich anzufangen mit ihrer Welt. Und da dachte ich mir, boah, wie... Ja, es kann tatsächlich jedem passieren.
Krass. Krass, ja. Auf jeden Fall ein sehr eindrückliches Spiel. Wir haben das tatsächlich mal in unserem Vorprojekt zu Faith and Pixels in der Spielunke, haben Robin und ich das Spiel auch mal besprochen. Und ich weiß, Robin war da auch sehr, sehr berührt von dem Ende. Auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Und ja, auch immer noch eine Videospielreihe. Erst jetzt, vor kurzem, ist ja das neueste Life is Strange Reunion angekündigt worden. Also die ist auf jeden Fall auch noch sehr aktuell. Ja, dann kommen wir mal zu dir als Entwickler. Magst du mal so kurz skizzieren, was waren denn so deine Entwicklerstationen bisher in deinem Leben? Denn, turns out, das Spiel, an dem du jetzt gerade arbeitest, ist ja nicht das erste Videospiel, an dem du arbeitest. Nimm uns doch nochmal ganz kurz mit rein, wie du schon als Entwickler gearbeitet hast.
Ja, nachdem ich ja bei besagtem Flugunternehmen war, war so die Sache, ich möchte jetzt endlich Spieleentwickler werden. Und dann war damals die Absprache mit meiner Frau, okay, ich darf mich dreimal bewerben und wenn das klappt, dann ziehen wir dahin, sonst bleiben wir an dem Ort, wo wir waren. Und dann habe ich mich zweimal in Hamburg beworben bei verschiedenen Studios und bin dann am Ende bei Good Game Studios gelandet. Und ich weiß nicht, ob du die, doch, du dürftest die Spiele kennen. Good Game Empire, Empire Four Kingdoms und Big Farm. Yeah. Das, an den drei Titeln habe ich gearbeitet, jeweils als Entwickler Backend, also ich habe nichts an den Grafiken gemacht, sondern ich habe vor allen Dingen die Spiellogik gemacht und durfte da dann auch in der Teamleitung arbeiten. Ja, und danach ging es dann nach der Bibelschule zu Lightwood Productions, die dafür bekannt sind, dass sie One of 500 gemacht haben.
Yes.
Ja, da war ich dann als Projektmanager und durfte dort sehen, dass wir unser Spiel auf eine gute Kette kriegen. Ja, ihr wisst ja, alle wissen ja, leider hat das noch nicht geklappt, aber wer weiß, ob da noch in Zukunft was möglich ist.
Ja, ja.
Genau,
okay.
Und das war der Weg dann bis dahin.
Und wie lange warst du jeweils bei den unterschiedlichen Stationen, also in Hamburg und bei Lightword?
In Hamburg war ich 7 Jahre. Und bei Lightwood waren es leider nur 2, aber dafür haben die sich auch angefühlt wie mindestens 4.
Ja, weil du so
von
viel
der
gearbeitet
Intensität.
Hast.
Ja.
Ja, okay. Okay, ja, und du warst ja, hast du ja dadurch auch deutlich gemacht, warst du ja immer ein Teil von einem anderen Projekt. Also du warst eben nicht der Initiator, du hattest vielleicht was Teil einer Idee, jemand anders hatte eine Spieleidee, jemand anders hat ein Projekt zum Starten gebracht und du bist mit reingekommen. Jetzt ist aber bei dir ja die Situation, dass du jetzt wirklich ein eigenes Spiel machst und wirklich so von Grundidee, wahrscheinlich von Idee Nummer 1 bis jetzt so der Head of wo bist du bist. Gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt, ich muss mich jetzt entscheiden, ich gehe jetzt den Indie-Weg, ich gehe jetzt raus aus diesem großen Business, ich will nicht mehr einer von vielen sein. Gab es da irgendwie einen entscheidenden Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen oder war das vielleicht eher so ein schleichender Prozess, es gab keine Alternativen, also ja gut, was macht ein Entwickler, wenn er keine Alternativen hat, dann macht er halt ein eigenes Spiel, so.
Ja, auch ein bisschen von beidem. Der Hintergrund von der ganzen Geschichte liegt viel weiter zurück, noch während ich bei Good Games war, habe ich schon mal angefangen, ich wollte so ein bisschen herausfinden, wie funktioniert eigentlich eine Spiele-Engine, weil du hast ja schon gesagt, ich war nie irgendwo beim Start von so einem Projekt dabei, sondern bin immer da reingekommen, als es schon am Laufen war und habe dann mehr mich um die Inhalte gekümmert, als um die Technologie dahinter. Und dann wollte ich mal verstehen, wie funktioniert denn das eigentlich? Was ist eine Kamera? Wie läuft eigentlich so ein Charakter durch das Spiel? Und dann hatte ich halt plötzlich eine Engine fertig.
Cool.
Wow. Und gleichzeitig war ja dann die Zeit bei 1/500 zu Ende. Und dann war ich so vor der Frage, okay, ich kann jetzt ein Computerspiel entwickeln, aber ich hatte witzigerweise noch eine Idee. Und das andere wäre ein Brettspiele-Café gewesen, das zu eröffnen. Ja.
Sehr nice,
hab mich dann aber für das Spiel entschieden, weil ja noch die ganzen anderen Entwickler, die auch alle bei 1/500 waren, noch in der Gegend waren. Mhm. Und dann habe ich mir die Grafikerin geschnappt und noch den einen, der so UI-Sachen gut macht und einen Musiker, also der Audio macht. Und so ging das dann los, dass ich da angefangen habe. Ich habe aber immer wieder darüber nachgedacht, ist Indie gut? Und im Endeffekt habe ich verstanden, auf der einen Seite, ein Spiel mit christlichem Inhalt hat totale Probleme mit Funding, weil da lassen sich die großen Publisher nicht drauf ein. Mhm. Leider. Und dann ist so das Zweite, ich wollte aber auch eigentlich keinen Druck und keine Vorschriften haben, weil hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, oh, ich lasse mich von einer bestimmten Kirche funden, dann hätten die natürlich mir eine bestimmte Theologie aufgelegt und ich wollte möglichst da aber bei dem bleiben, wie ich denke, dass wir es, also wie wir es in der Bibel lesen. Genau, und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, okay, dann mache ich es halt alleine.
Okay, und wann war das so zeitlich? Also seit wann bist du an dem Projekt jetzt dran?
Es hat 2017 war so das allererste, dass ich mein Projekt aufgemacht habe. Und dann gab es aber 2021, 2022 eine große Lücke, dann nochmal vor 3 Jahren. Und jetzt eigentlich so seit 2023 bin ich wieder richtig da dran.
Ja, krass. Ja, spannend. Und nimm uns mal mit rein in so einen Arbeitsalltag eines Solo-Entwicklers. Also wenn du jetzt mal sagst, das ist so dein typischer Arbeitstag, vielleicht jetzt mal ohne Kaffee und Küche und ohne Seelsorgeküche. Muss ich übrigens unbedingt merken, den Namen Seelsorgeküche, finde ich richtig nice. Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus, Yannick? Du hast schon gesagt, du bist Nachteule, das heißt, du schläfst wahrscheinlich morgens lang oder klingelt um 7 Uhr der Wecker. Wie ist es bei dir so?
Nee, auf keinen Fall. Also wenn ich die Zeit habe, dann schlafe ich gern auch wirklich bis 9 und fange dann so um 10 dann wirklich auch an, am Computer zu arbeiten. Aber mein Tag beginnt vor allen Dingen mit dem Frühstück. Ich finde Frühstück super wichtig.
Nice,
Und gleichzeitig lese ich aber auch in meiner Bibel oder höre eine Predigt oder so, weil ich das auch so diesen Start mit Gott auch für meine Seele einfach wichtig finde. Und dann plane ich meistens meinen Tag so ganz grob, so entweder ich will irgendwas programmieren oder ich will ein Reel aufnehmen für Insta oder irgendwas muss noch an Papierkram erledigt werden. Mach mir so einen groben Plan, meistens klappt der sowieso nicht, aber besser einen Plan zu haben, als keinen zu haben.
Man kennt es, ja.
Und dann geht's los, dass ich dann meistens aber mal schon so eine 4-Stunden-Session mache bis zur Mittagspause. Und Mittagspause ist bei mir immer so, ich mache halt irgendwas zu essen und dann setze ich mich eine halbe Stunde hin und schaue entweder ein Let's Play oder einen Podcast, meistens auch was Christliches. Und dann bin ich so ready nochmal für die zweite Schicht, mache nochmal 4 Stunden, dann kommt irgendwie Abendessen, nochmal das Gleiche. Und dann geht's langsam in die Nacht hinein. Und dann, je nachdem, also wenn ich am nächsten Tag dann im Café sein muss, ist natürlich irgendwie nur bis 22 Uhr. Aber sonst auch locker 1-2, manchmal auch 3 Uhr, wenn ich jetzt gerade mitten im Programmieren bin, irgendwo will ich ein Problem lösen, einfach straight.
Ja.
Und mein Abend ist aber normalerweise dann trotzdem so, also kurz vorm Schlafen gehen, dass ich einfach noch meinen Tag mit Gott beende. Also ich lese noch mal einen kurzen Abschnitt in der Bibel, bete noch mal und dann zack, Bett.
Zack, bist du weg, ja. Und hast du da so, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du so eine große Timeschedule, wo du so weißt, bis also jetzt mal fiktives Datum, bis September 2026 muss das alles erreicht werden, weil ich stelle mir das so vor, man entwickelt so ein Spiel und wahrscheinlich ist doch mal vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, alles Baustelle, oder? Weil du musst ja alles selber machen, die Grafiken, die Sounds, die Menüs, also wo fängst du da an? Wie strukturierst du das? Oder ist es tatsächlich so, dass du einfach so, sag ich mal, so dem roten Faden folgst, der sich vielleicht so ein bisschen beim Entwickeln so selber gibt? Also genau, wie kann man sich das so vorstellen?
Ich habe am Anfang so angefangen, wie du es gerade gesagt hast, habe einfach dem roten Faden gefolgt und habe einfach so gemacht, so, das waren Kapitel 1 und 2. Und ab Kapitel 3 habe ich dann aber gemerkt, oh, jetzt wird's ernst.
Okay.
Und dann habe ich angefangen, mir so eine Art Game Design Dokument, das ist so der Fachbegriff dafür, es geht nur darum, dass man sich mal Gedanken macht, was sind eigentlich die Mechaniken, die so im Spiel vorkommen sollen, wie so die Geschichte ungefähr grob aussehen, was für Puzzle sollen vorkommen, jetzt ja, besonders bei meinem Spiel. Und habe mir das mal aufgezeichnet, also auch so auf Papier, dass ich so mal die Übersicht über die Karten habe. Und dann wusste ich schon viel besser, wie das Ganze aussieht. Das hat mir richtig geholfen. Also, weil am Anfang war es wirklich so, Riesenhaufen Arbeit. Und ich habe mich jeden Tag nur hingesetzt und mir gedacht, wie soll ich das jemals schaffen?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das heißt, kannst du sagen, wie viele Stunden du jetzt schon in das Projekt gesteckt hast? Kann man das irgendwie, hast du da ein Gefühl für oder Tage oder Jahre oder... Ja. Wie viele graue Haare hast du bekommen?
Also vor allen Dingen seit 2023 kann ich sagen, habe ich immer so jede Woche circa 30 Stunden reingesteckt.
Okay.
Das kann man dann zusammenrechnen. Ich warte, 52 Wochen haben wir, glaube ich, oder?
Ja, genau. Ja,
52 mal Wochen. 30 Stunden mal 23, 24, 25. Ja, machen wir mal drei erstmal nur. Das sind dann 4680 Stunden. Wow. Plus natürlich noch, ich habe ja davor schon, habe ich ja erzählt, noch ein bisschen was gemacht.
Ja, ja. Schon eine gute Zahl, ja.
Das ist viel.
Also wir haben manche in unserer Community, die ungefähr so viel Zeit in Counter-Strike stecken und dann am Ende Platz Nummer 63 oder sowas im Ranked-Modus Deutschland bei Counter-Strike sind. Also von daher kann man die Zeit in ein Solo-Indie-Projekt stecken oder halt auch in andere Videospiele. Krass. Was macht das mit dir, wenn du die Zahl so siehst? Also hat sich's gelohnt? frag ich mal so direkt.
Also ich kann dir jetzt schon sagen, es hat sich sehr gelohnt, weil mein erster Testspieler, das ist auch ein Arbeitskollege, der Mitte 20 ist, Atheist, und der hat's komplett durchgespielt. Cool. Und der hat mir auch richtig gutes Feedback gegeben und er hat auch echt darüber nachgedacht, was er dort gespielt hat. Und er auf der einen Seite hat es ihm gefallen zu spielen, sonst hätte er es nicht komplett durchgespielt. Und das hat mir schon gezeigt, hey, ich konnte jemandem ein bisschen in eine Welt mit reinnehmen, konnte ihm ein bisschen von Gottes Botschaft weitergeben und es hat ihm gefallen.
Cool, ja. Sehr, sehr nice. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Was war denn so bisher die größte Herausforderung? Kannst du sagen, wo war wirklich, also weil ich habe noch nie ein Videospiel entwickelt, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich habe früher mal mit dem RPG Maker, habe ich so ganz kleine Rollenspiele gemacht, ja. Und mit einem Freund von mir, dem Klaus, vor gefühlt tausenden von Jahren haben wir uns richtige krasse Rollenspielsysteme ausgedacht und dann damit angefangen. Also das war das Einzige, wo ich mal so in die Games-Entwicklung so reingeschnuppert habe. Von daher ist es für mich, ich glaube für viele ZuhörerInnen auch einfach Neuland so. Daher so die Frage, was war die größte Herausforderung oder der größte Breakthrough, wo du gemerkt hast, dieser Knoten ist endlich geplatzt, jetzt habe ich das endlich gecheckt oder vielleicht auch emotional, also auch von der Story her, so genau.
Das beantworte ich dir gleich, darf ich kurz noch fragen, habt ihr jemals eins von den Spielen auch so weit gebracht, dass man das dann spielt, also dass es wirklich einen kleinen Abschluss hatte?
Nee, also für uns haben wir die Spiele dann gespielt und angefangen, aber ehrlich gesagt waren wir immer zu ambitioniert und haben einfach zu krasse Spiele gemacht. Wir hatten natürlich sowas wie Final Fantasy damals dann als Vorlage oder als Idee und dann haben wir irgendwie einfach ein bisschen zu krass übertrieben, aber wir hatten tatsächlich wirklich auch handgeschriebene Notizen, Zeichnungen gemacht und alles Mögliche und haben dann schon auch da Zeit rein investiert, also jetzt nicht die 4000 Stunden, die du da rein investiert hast, das auf gar keinen Fall. Wir waren halt auch jung, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 10, 12 oder so, also wirklich schon sehr, sehr lange her. Und so weit haben wir es dann tatsächlich nie gebracht. Bei uns war es dann eher, dass wir wieder zurück zum Spielen gekommen sind und gesagt haben, das System dahinter klingt interessant, ist auch schön, dass man das war ja damals sehr, sehr einfach, fand ich zumindest gemacht, wie man das ausprobieren konnte. Aber tatsächlich sind wir dann eher wieder Richtung, wir kriegen es nicht hin, wir schaffen das nicht, wir sind zu jung, vielleicht auch einfach eher spielen wir jetzt wieder die Spiele, ja.
Den RPG Maker gibt es heute noch und ich habe tatsächlich für mein Spiel einige Grafiken als Platzhalter dafür verwendet, bevor meine Kollegin die alle überarbeitet hat, ja.
Witzig, ja, ich musste tatsächlich, also jedes Mal, wenn ich, oder nee, jedes Mal kann ich jetzt nicht behaupten, aber oft daran denken, an den RPG Maker, als ich den Trailer und sowas, die Bilder gesehen habe, ja, witzig.
Gut, aber jetzt zurück zu deiner Frage, was die größten Herausforderungen waren. Ich denke, Ah, also ein Thema, das mich wirklich richtig mitgenommen hat, war so das Thema Hass. Denn
Okay.
es gibt eine Stelle im Spiel, wo Alice da wirklich in, wir würden wahrscheinlich heute sagen, so Leute, die einfach nichts mit der Gesellschaft zu tun haben wollen, Verschwörungstheoretiker. Da kommt sie dann in so eine Gemeinschaft hin und die nehmen sie richtig mit rein.
Okay.
Und das war richtig emotional hart für mich, mich so auf dieses Thema einzulassen, wo die Bibel uns eigentlich klar sagt, halte dich davon fern. Also so hasserfüllte Texte zu schreiben und mich in jemanden hineinzuversetzen, der wirklich mit diesem Thema zu tun hat und der drin aufgeht, anderen zu schaden. Das war wirklich so,
Boah,
ja.
das glaube ich. Ja. Ja, also um im Bild des Füllens zu bleiben, da hast du dich ja dann bewusst mit Dingen gefüllt, mit denen du dich eigentlich nicht füllen wolltest. Also mit der Cola vielleicht, ne? Um so ein dunkles Getränk zu nehmen. Mit der Fritz-Cola, die Fritz-Cola ist ja nochmal richtig dunkel. Hast du dich bewusst vielleicht in Situationen, in Gedanken, in Gefühle begeben, die du eigentlich ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich vermeiden willst, so in deinem Alltag, ne?
Ja, definitiv, weil wir wissen alle einfach aus unserem persönlichen Leben, wenn jemand Hass erfüllt ist, dann ist derjenige eigentlich immer schlecht drauf und mit dem will man eigentlich keine Gemeinschaft so richtig haben und der sorgt eigentlich auch für viel Streit und so. Und deswegen will ich da eigentlich mich schon von fernhalten. Aber für das Spiel war es nötig, um auch einen gewissen Kontrast darzustellen. Und wenn man so versteht, warum eine Person oder wie eine Person auch da reinkommt, wirklich da in dieses Hassthema, in diese Hassspirale, wie man sie auch nennt, reinzukommen, das hilft natürlich dann auch zu verstehen, wie man der Person auch helfen kann, da rauszukommen.
Ja. Ja, sehr spannend. Also wir müssen jetzt einfach die Abzweigung zu deinem Spiel nehmen. Du hast uns schon so
Alles
viele
klar.
Brücken gebaut und jetzt müssen wir sie einfach mal nehmen. Beschreib du doch mal so in deinen eigenen Worten dein Spiel. Also ich habe mir die Steam-Page durchgelesen, wir haben im Vorfeld miteinander schon gesprochen, aber jetzt mal so wirklich von dir als Entwickler, mit deinen eigenen Worten, wie würdest du dein oder wie beschreibst du dein Spiel?
Ja, also, wo bist du? Ist ein erzählerisches 2D-Pixel-Abenteuer über die Suche nach Wahrheit, über Verlust und auch die Frage nach der Identität und die Frage, okay, was bleibt am Ende? Und dann hat es natürlich auch wunderbare RPG-Elemente und Point-and-Click-Elemente auch noch. So würde ich mein
Ja.
Spiel beschreiben, ja.
Sehr cool, danke dir. Ja, wir haben im Vorfeld, im Vorgespräch, habe ich ja schon davon erzählt und mir quasi so ein bisschen die Erlaubnis davon, von dir eingeholt, dass ich das hier auch erzählen darf. Denn hier Vorbereitung auf das Gespräch war ich habe tatsächlich mich eigentlich komplett am Laptop vorbereitet, aber irgendwie heute Morgen zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich mal so am Handy nochmal auf der Steam-Page geschaut und habe dann mal runtergescrollt und ganz am Ende von der Steam-Page kommt ja dann oft so ein, so nach dem Motto, wenn dir das gefällt, dann spiel doch mal das. Und dann wurde mir tatsächlich Horizon Zero Dawn vorgeschlagen und jetzt erst recht nach deiner Beschreibung nochmal, aber auch als ich das da schon gesehen habe, habe ich gedacht, wie passt da jetzt bitte Horizon Zero Dawn mit rein? Also du hast jetzt von 2D, du hast von Pixel-Look, du hast von Kombinieren, du hast von RPG gesprochen und das ist ja alles nicht so wirklich krass vertreten in Horizon Zero Dawn, außer dass halt die Protagonistin eben weiblich ist. Also Alice und Aloy sind beides Frauen. Sehr, sehr lustige Situation und ja, sag du gerne nochmal selber. Das ist nicht wirklich Horizon, oder?
Nee, ich bin selber gerade dabei, Horizon zu spielen, habe ich dir vorhin auch schon gesagt.
Ja.
Und ich entdecke da drin nicht sehr viel von meinem Spiel. Man könnte natürlich sagen, okay, ja, ist eine Geschichte und es geht irgendwie darum, schon auch eine Wahrheit herauszufinden. Und ja, wir haben da den Dämon, der da beschrieben wird, in dem Spiel, der da vorgestellt wird, und auf der anderen Seite Gaia als das Gute und wir wollen sozusagen dann dem Guten helfen, wieder ja, zu florieren, wieder genug Power zu kriegen. Genau, also so, wenn man das ganz grob spannt, dann könnte man natürlich sagen, das passt irgendwie, aber nein, es passt nicht.
Ja. Ich habe tatsächlich auch beim Lesen der Beschreibung und auch du auf der Steam-Page kann man ja auch ein bisschen die verschiedenen Features lesen, ne? Dass es, du musst verschiedene Fähigkeiten lernen. Es gibt 4 Bereiche, die unterschiedlich aussehen. Ich habe tatsächlich eher an The Legend of Zelda gedacht, so, also an so die ganz klassischen, auch tatsächlich sowas wie A Link to the Past, aber auch Ocarina of Time ist ja auch sehr, sehr klassisch am Anfang, dass du 3 Orte besuchen, also da sind es dann 3 Orte besuchen musst. Da gibt es am Ende dann einen Endgegner und jeder Ort, da kriegst du eine neue Fähigkeit und so. Also es ist nicht Point and Click, von daher, es passt jetzt nicht 1:1, aber beim Lesen war das zumindest tatsächlich eher meine Assoziation als Horizon Zero Dawn. Ist das bewusst gewählt? Ist das ein Vorbild für Alice in einer gewissen Art? Also, oder nicht für die Alice, nicht für die Figur, sondern für das Spiel. Wo bist du? Bist du ein Legend of Zelda-Fan?
Legend of Zelda habe ich tatsächlich super wenig gespielt, aber okay. Etwas, das ungefähr zu derselben Zeit rauskam, Secret of Mana.
Au, Yannick, also jetzt, okay, now we're talking. Secret of Mana ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele tatsächlich, ja, okay.
Schön,
ja. Erzähl weiter.
Deponia, Edna bricht aus, das ist der Point-and-Click. Ja. Das Point-and-Click. Und dann Stardew Valley, weil ich fand diese Ästhetik von Stardew so schön und dieses auch dieses cozy am Anfang, also da ist ja ganz cozy, aber bei mir ist es nur am Anfang ein bisschen cozy. Und das fand ich so super und deswegen, das ist so die Mischung.
Cool, ja. Ja, tolle Spiele. Deponia ist doch sogar auch ein deutsches Spiel, oder? Wenn ich mich gerade nicht vertue, oder? Ja.
Von Dedelec.
Von Dedelec, genau. Und Stardew Valley ist ja sogar auch von einem Solo-Entwickler, von daher passt da ja auch vieles zusammen, ja. Ja, und jetzt mal konkret, genau, du hast es schon gesagt, wir spielen als Spieler, als Spielerin spielen wir Alice. Wer ist denn für dich, mal so ganz persönlich, wer ist denn Alice für dich? Ist das eine Person vielleicht, an die du denkst aus deinem Leben? Ist das eine Freundin, vielleicht eine real existierende Freundin? Bist es du? Bist du Alice? Wer ist Alice für dich?
Ja, da ist tatsächlich ein bisschen mehr natürlich drin. Alice ist nicht einfach nur eine Person, eine Figur, das hast du schon richtig erkannt. In ihr steckt ziemlich viel von mir, ja. Also besonders so Erlebnisse, Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, habe ich da nochmal wieder habe ich da aufgearbeitet und vielleicht auch verarbeitet. Denn ich war auch lange auf dieser Suche nach Sinn und nach Wahrheit. Und hab die ja dann abschließen können, soweit für mich. Aber dieser Prozess, den wollte ich so darstellen. Und von meiner Frau sind da, oder von meiner Ex-Frau sind da auch einige Sachen drin, sodass das eine Kombination aus meinem Leben ist, ja.
Und wie würdest du jetzt so, also das Spiel ist ja noch nicht raus, also es ist noch in Entwicklung, wie würdest du jetzt am Ende Alice beschreiben? Also im Sinne von, ist sie auch zu einer eigenen Persönlichkeit geworden, zu einem eigenen Charakter oder spiegelt sie halt erstmal hauptsächlich, was ja auch vollkommen legitim ist. Ich meine, das ist ja, ganz viele Künstlerinnen und Künstler tun die Dinge, egal ob es Musik ist, ob es Kunst ist, also gestalterische Kunst, ob es Tanz ist oder ob es eben Videospiele sind. Ganz viele Künstler stecken ja viel von sich selbst in das Künstlerische rein, was sie schaffen. Von daher, bitte verstehe das nicht als eine Wertung, sondern wirklich erstmal als eine Frage. Wie hat sich so Alice im Laufe der Zeit auch entwickelt? Hast du gemerkt, vielleicht hat sie so einen eigenen Charakter entwickelt, so Eigenheiten, wo du gemerkt hast, ach krass, jetzt, warum ist sie jetzt plötzlich so? Oder ist sie eigentlich du? Sag ich mal so ganz, ganz platt und frei heraus, so.
Rückfrage von dem, was du bisher gelesen hast und wie du mich jetzt erlebt hast. Was denkst du?
Oh, es ist gemein. ist nicht gemein. Also ich kenne Alice ja noch nicht so gut wie du. Ich bin noch nicht so lange mit ihr unterwegs wie du. Aber gerade was du am Anfang erzählt hast von deiner Jugend, genau, du hast mich ja gefragt, deswegen darf ich jetzt auch antworten. Von dir als Mensch und auch von dem, was du so im Glauben jetzt so erlebt hast. Ich habe das Gefühl, du bist jemand, der auf vieles, was Alice sucht, schon eine Antwort hat. Vielleicht noch nicht die finale Antwort. Ne? Hast ja auch schon gesagt, du weißt auch nach einem Jahr Bibelschule immer noch nicht ganz genau, wer Gott ist. Und wahrscheinlich werden wir das auch, solange wir leben, noch niemals ganz wissen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Alice ist dein Versuch, das, was du für dich als eine Wahrheit, es geht ja viel um Wahrheit, es geht viel um Werte in dem Spiel, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, dass das, was du schon weißt, für dich als wahr erfahren hast, eigentlich durch Alice, also Alice ist so ein bisschen der Kanal vielleicht oder das Medium, um das, was dir wichtig geworden ist, an Menschen zu bringen. Und von daher glaube ich, ist sie, war für, könnte ich mir vorstellen, ist jetzt eine Theorie im Laufe der Entwicklung, könnte ich mir vorstellen, dass Alice vielleicht am Anfang sehr, sehr klar eine Projektionsfläche für dich war im Spielentwicklungsprozess, dass du klar gesagt hast, ich muss das irgendwie, ich will das irgendwie verarbeiten, ich will das irgendwie reinbringen, ich will das irgendwo reintun. Ich habe so viele Dinge in mir, Emotionen, Gefühle, Glauben, das muss irgendwo rein. Und ich könnte mir dann aber tatsächlich vorstellen, dass Alice dann so ein bisschen sich selbst weiterentwickelt hat, nicht zu dir, sondern zu einem ganz positiv gemeinten Medium, was dir zum einen geholfen hat, die Dinge zu verarbeiten, aber jetzt halt auch damit hilft, die Dinge ja zu verdeutlichen. So,
ich hätte es nicht besser sagen können. Es ist tatsächlich sehr, sehr das, was du gesagt hast. Ja, sie war am Anfang, da merkt man es auch ganz klar, Projektionsfläche, also wenn man mich da ein bisschen kennt, und ist tatsächlich dann aber auch zu einer eigenen Persönlichkeit geworden, über die ich aber natürlich auch Dinge darstellen und erklären möchte. Mhm. Und trotzdem ist mir ganz wichtig zu sagen, das Spiel ist natürlich trotzdem ein Spiel. Es muss Spaß machen. Also wir reden jetzt gerade voll tief über Themen und so weiter. Aber jemand, der das spielen wird, darf trotzdem verstehen, es gibt kurze Dialoge. Es gibt auch einfach Spaß da drin im Spiel. Es gibt ein Kampfsystem und so. Also es ist nicht, dass man jetzt die ganze Zeit so wie Dragon Cancer oder so wirklich nur Story hat, sondern es ist auch sehr viel Gameplay mit dabei. Nur, dass wir das an der Stelle noch kurz gerade ziehen.
Nee, also genau, ich wäre ja später auch nochmal auf Gameplay gekommen. Aber es ist gut, dass du das nochmal so deutlich sagst. Ja. Aber es ist trotzdem gut, weil du hast recht, wir sind jetzt gerade sehr, sehr tief. Und wenn man jetzt uns zuhört, also ich denke gerade, jemand hört den Podcast, könnte ja denken, okay, ich lese die ganze Zeit nur Texte oder es ist eher so ein Buch, was ich so als Spiel habe. Nee, genau, das soll es auf gar keinen Fall sein. Und ich finde, wenn man auch auf die Steam-Page kommt und sich das anschaut, was man da sieht, dann wird das auch sehr schnell deutlich, dass es eben das auch nicht ist so. Und gleichzeitig trotzdem total spannend, das auch so ein bisschen, ja, da so ein bisschen ins Hinter zu schauen. Mhm. Vielleicht ist so ein bisschen provokante Frage, magst du Alice? Wie ist so deine, magst du sie? Findest du sie sympathisch? Was sind so deine Gedanken zu ihr als Figur, als Kunstfigur?
Also sie ist ein richtig schwieriger Charakter.
Macht sie sympathisch, ja.
Ich mag sie voll für ihre Kreativität und so ihre, wie sie mit Problemen umgeht und wie sie das Ganze angeht. Und dann auch irgendwie ihr Durchhaltevermögen. Aber auf der anderen Seite ist sie halt so übel etepetete. Also so das kleinste Staubkörnchen ist schon echt der Weltuntergang.
Okay. Spannend. Dann muss ich einfach fragen, ich finde eine Sache, die so raussticht bei der Steam-Page, vielleicht auch so ein bisschen als Feedback, ist so dieses Notizbuch des Großvaters. Ich weiß nicht warum, ich bin da irgendwie sehr hängen geblieben beim Lesen. Was hat es mit dem, also nicht jetzt von der Story her, das wird ja deutlich, was das, oder ich habe zumindest ein Gefühl zu verstehen, was das Notizbuch bedeutet innerhalb der Story, aber steckt da irgendwie noch mehr hinter oder was hat das mit dem Notizbuch des Großvaters so auf sich?
Auf der einen Seite war es so, okay, ich brauche eine Möglichkeit, dass Alice auch gehen möchte, also ihr Heimatdorf verlassen möchte, und dann muss es natürlich irgendwas so ein bisschen Mystery was. Und dann hatte ich mal in einem Spiel gesehen, das ist so die eine mechanische Seite, da gab es die Möglichkeit, du hast eine Sprache erst nicht verstanden und hast dann nach und nach Wörter gelernt und die wurden dann automatisch übersetzt.
Charles of Sana, meinst du das Spiel?
Ja. Ganz genau.
Tolles Spiel, sehr tolles Spiel, sehr zu empfehlen, ja.
Und ich fand diese Mechanik so cool, weil du weißt, da ist irgendwas und das interessiert dich und du möchtest das herausfinden, was da ist. Und dann ist aber noch der zweite Teil, und zwar in der Bibel ist es ja so, das Alte Testament ist ein Vorschatten auf Jesus. Und ich habe das Ganze ganz hart runtergebrochen und habe gesagt, okay, das Buch ist sozusagen ein Vorschatten für das Spiel. Aber du weißt es auch gar nicht. Ja.
Oh, okay. Now we're talking. Jetzt kriegen wir die richtig heißen Insights. Ah, okay. Sehr cool. Ja, ich finde es einfach wirklich, ich weiß auch nicht, warum, vielleicht liegt es dann an meiner eigenen Geschichte, auch wenn ich das erstmal reflektieren müsste, warum. Aber irgendwie ist mir dieses Notizbuch, ist mir so ein bisschen ins Auge gestochen, als ich so die Steam-Page so durchforstet habe, ja. Dann noch eine Frage, eine letzte Frage so zu den Motiven, so ein bisschen der Kontrast aus den süßen Welten und ernsten philosophischen Themen. Ist ja schon auch sehr interessant. Jede dieser vier Welten wird auf der Steampage ja auch deutlich, hat ja einen eigenen Namen, sehr stark angelehnt an Süßigkeiten. Und ich glaube, das habe ich jetzt gerade nicht am Schirm, aber das Dorf, aus dem Alice kommt, ist doch Süßsponn?
Ja, genau.
Genau, also auch wieder was Süßes. und gleichzeitig behandelst du aber so diese ernsten philosophischen Themen. Ne? Auch das macht die Steampage direkt deutlich, es geht um was. So. Wie kam der Kontrast zustande? Hat sich das entwickelt oder ist das eine bewusste Maßgabe so von dir gewesen? So?
Ja, also auch da, das bin ich. Also auf der einen Seite, okay. ich liebe Süßigkeiten. Also so besonders ja, alles, okay. Was Schoki und Kekse sind. Hast du Lieblingssüßigkeiten? Was sind deine Lieblingssüßigkeiten?
Oh, ich liebe, lustig, ich habe letztens im Stream drüber gesprochen, ich liebe Nuts. Kennst du Nuts?
Mhm, ich kenne Nuts, diese Riegel.
Also ich finde, genau, das sind diese Riegel. Snickers hat ja Erdnüsse und Nuts hat Haselnüsse drin. Mhm. Und den finde ich, das ist schon so ein bisschen mein Kryptonit, das mag ich schon sehr, sehr gerne. Aber sonst tatsächlich, ich bin eher Team Salzig, lustigerweise genau wie meine Frau. Wenn man bei uns wir haben eigentlich gar keinen Süßigkeiten-Schrank, wir haben einen Chips-Schrank und da sind dann aber auch alle Chips, die es so bei uns im Laden gibt, vertreten. Aber wenn, dann Nuts, die mag ich sehr, sehr gerne,
ja. Ja, und weißt du, genau das ist halt so auf der einen Seite, wir kennen Süßigkeiten, wir kennen Salziges, das mögen wir gern. Und dann bin ich aber jemand, okay, ich mag auch RPGs und RPGs haben normalerweise ja eine Geschichte. Mhm. Und das, die Welt stand dann auch eigentlich schon vor den Themen fest.
Ah, okay.
Ich wusste ungefähr, welche Süßigkeiten ich verarbeiten wollte. Und dann haben sich die Themen aber den Ding angepasst, also am Anfang merkst du, es ist einfach richtig süß, es ist alles so in rosa und so gehalten, aber schon, wenn du in die zweite Welt reingehst, dann kommt Lakritz, dann wird es so schwarz-weiß und wenn du dann weitergehst, dann wird es so grün-säuerlich, du merkst schon, da steigt die Spannung,
okay.
Und
okay.
Dann wird es heiß im letzten Kapitel und du merkst, okay, jetzt kommt die Eskalation, jetzt geht's richtig ab. Mhm. Und ich dachte mir irgendwie, ja, eigentlich ist das schon ein cooler Kontrast so.
Ja, der witzig. Ja, also auf jeden Fall ein cooler Kontrast. Also ich glaube, das wird auch viel zur Spannung, zur Atmosphäre beitragen. Also egal, ob man das jetzt bewusst merkt oder ob man es unterbewusst nur spürt, aber das macht ja schon total viel aus. Das Umfeld, in dem du als Spieler, als Spielerin auch bist, so und mit dem, was du dich dann halt fragst, wenn du in diesem Umfeld so bist. Also bin ich schon, also gerade auf diesen Aspekt tatsächlich sehr gespannt, wie das so dann im fertigen Spiel so wirkt. Ja, hast du für dich so die Frage beantwortet, was sollen Spieler beim Spielen fühlen? Und zwar, das ist mir nochmal wichtig zu sagen, auch weil du es jetzt nochmal am Anfang dieser Sektion so gesagt hast, jetzt nicht als eine Manipulation oder nicht als, so verstehe ich dich überhaupt gar nicht und finde, das kommt doch überhaupt gar nicht rüber, sondern ich finde, du hast dann einen sehr reflektierten Umgang mit dir, mit deiner Geschichte und ich habe das Gefühl, hast keine Hidden Agenda, die Leute krass zu manipulieren. Und dennoch kann es ja eine sehr wichtige und sinnvolle Frage auch sein, im Prozess eines Spiels oder in der Entwicklung eines Spiels, sich zu überlegen, was sollen die Menschen fühlen? Also klar, und jeder Mensch ist unterschiedlich, ne? Das kann man natürlich nicht sagen. Wenn 100 Leute das Spiel spielen, gibt es wahrscheinlich auch 100 unterschiedliche Emotionen. Aber vielleicht hast du ja für dich die Frage beantwortet und dementsprechend auch so ein bisschen die Entwicklung des Spieles dahingehend angepasst oder orientiert, genau.
Ja, also mir war es vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, dass ich niemanden manipuliere und dass ich auch niemandem eine Meinung aufzwänge, sondern dass man einfach diese Geschichte mit Alice zusammen erlebt. Ich finde, das machen die besten Spiele aus, wo du einfach merkst, okay, das ist ein Charakter in einer Welt und ich folge dem und ich kann so gucken, wie entscheidet sich dieser Charakter und kann dann den Entscheidungen folgen, kann dann aber gleichzeitig selber denken, okay, wie hätte ich vielleicht entschieden?
Ja.
Und das soll das Spiel machen. Und dann habe ich auf der einen Seite so die Sache, Spieler soll merken, ich passe nicht recht in diese Welt, wie ich bin, also als Alice.
Also
so ja. Dieses Misalignment von ihr als Charakter und diese Welt, in der sie lebt, die sich um sie eröffnet. Und der Spieler soll auch merken, irgendwas stimmt hier nicht. Und da hattest du auch schon gesagt, ja, durch die Grafiken, Shoutout to Annette, das ist meine Grafikerin, die hat es alles mega cool gemacht soweit.
Ja.
Und dann aber auch dieses, okay, ich lasse mich aber als Alice auf diese Welt ein und ich merke, ich werd stärker und ich habe Dinge langsam in der Hand. Mhm. Und dann aber auch immer wieder diesen Moment, habe ich es vielleicht doch nicht in der Hand? Mhm. Das soll der Spieler so fühlen, während er das Spiel spielt.
Ja. Ja, spannend. Das ist ja auch das Leben eigentlich, ne? Also das ist wieder so, wir kommen wieder zurück zum Anfang eigentlich, zu sagen, ich glaube, ich habe was erkannt und dann zu merken, nee, eigentlich war das ein Trugschluss. Ich habe eigentlich doch nicht alles erkannt. Das ist ja, gehört ja zum Erwachsenwerden irgendwie auch mit, so ein bisschen mit dazu, oder? Also zumindest zu meinem Erwachsenwerden zu merken, nee, die Welt lässt sich eben doch nicht so leicht kontrollieren, wie ich das als Jugendlicher vielleicht dachte. So spannend, ja. Und gibt's so, um da mal vielleicht ein kleines bisschen konkreter zu werden, gibt's so eine Szene im Spiel, wo du am liebsten bei jedem Spieler, bei jeder Spielerin hinten so im Nacken sitzen würdest und gucken würdest, wie entscheidet sie sich, wie fühlt er sich in dieser Szene? Gibt's so eine besondere Szene, wo du am liebsten bei jeder Spielsession von jedem Spieler, von jeder Spielerin Mäuschen spielen würdest und gucken würdest, was passiert da? Wie entscheiden sie sich? Was fühlen sie da? Gibt's da was? Und wenn du magst, gerne auch, wenn es jetzt nicht das Ende ist und du das Ende spoilern willst, was, wo du konkret werden willst?
Ja, voll gern. Also es gibt tatsächlich eine Szene, die ich da an der Stelle sehr spannend finde. Und zwar ist Alice da bei diesen Leuten angekommen, diesen Verschwörungstheoretikern. Ich habe sie im Spiel die Gemeinschaft des Hasses genannt, Bruderschaft des Hasses genannt. Mhm. Und da hat sie die Aufgabe, einem Eichhörnchen, einem Zuckereichhörnchen zu schaden.
Okay.
Und da hat sie dann die Möglichkeit zu entscheiden, das zu tun oder das nicht zu tun. Es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Mhm. Aber ihr tun oder nicht tun. Und dann auch entsprechend, wie der Spieler oder die Spielenden dann entsprechend mit der Konsequenz davon umgehen.
Mhm. Ja. Also wie sie sich, meinst du, außerhalb des Spieles fühlen oder wie sie dann in der Welt auch die Konsequenz leben?
Wie sie dann in der Welt die Konsequenz leben. Genau, das okay. Spiel hat nicht super viele Entscheidungen, aber an zwei, drei kritischen Stellen oder wichtigen Stellen gibt es halt solche Entscheidungen.
Okay, ja, spannend. Ja, also alles, was du sagst, steigert auf jeden Fall in mir die Lust, dieses Spiel mal selber zu spielen. Gibt es noch was, irgendwas, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig zu dem Spiel zu sagen? Also jetzt, du darfst gerne wirklich nochmal das in deinen Worten zusammenfassen, wenn du möchtest. Oder falls wir irgendwas noch vergessen haben im Gameplay, irgendwie einen Aspekt oder sowas, dann hau jetzt gerne raus. Genau, gibt es da noch was du gerne loswerden würdest?
Ich denke, wichtig wäre zu erklären, das Spiel kommt im geplant August raus, Anfang August, erste Augustwoche ist momentan der Plan. Und dann kann man das auf Steam kaufen. Ich kann auch schon den Preis verraten, dass vielleicht der eine oder andere sagt, ja, es wird nur 13,95 kosten. So, dass es auch was ist, was man wirklich mal einpacken kann. Und ich würde sagen, probiert das Spiel aus, habt Spaß damit, lasst euch ein bisschen drauf ein, auch ein bisschen was zu erleben, wo ihr vielleicht sagt, würde ich mir vielleicht sonst im Spiel nicht geben, aber mir war es immer wichtig, ich bin selber Gamer und ich möchte ein Spiel machen, was Leute spielen, weil es ihnen Spaß macht zu spielen. Und nicht ein Spiel, um ein Spiel zu machen oder nicht ein Spiel, um eine Moral rüberzubringen oder so. Nein, ich möchte ein Spiel machen, einfach weil Spiele Spaß machen. Ja. Und es muss Spaß machen. Und genau, deswegen von allem, was wir gesagt haben, lasst euch nicht abschrecken, sondern lasst euch auch eher ermutigen, einfach zu spielen.
So cool.
Ja, ich denke, das ist das Wichtigste.
Und wird es eine Demo im Vorfeld geben? Weil ich meine, auf der Level-Up-Konferenz gab es ja eine Demo, die auch spielbar war, oder?
Es wird keine Public-Demo geben, denn ich habe eine kleine Schwierigkeit. Und zwar habe ich noch zu viele Platzhalter-Grafiken drin, die ich nicht verwenden darf.
Okay.
Also wenn meine Grafikerin noch schnell genug fertig wird damit, die hat noch ein bisschen was vor sich, dann kann es sein, dass es noch eine Demo gibt, aber sonst muss es bis zum Ende, bis zum Release da halt warten.
Okay.
Cool. Würde ich übrigens auch anders machen, beim nächsten Mal.
Dann würdest du eine Demo machen, meinst du, oder was?
Ja, also halt andere Grafiken wählen, die ich dann halt auch zeigen kann, selbst wenn es noch nicht die finalen Grafiken sind.
Ja, okay. Cool, Yannick, danke dir für dieses tolle Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Danke, dass du so ehrlich und offen auch warst. Ich glaube, es ist ganz natürlich gewesen, dass wir am Ende, sag ich mal so, beim Spiel, als wir beim Spiel angekommen sind, dass wir so tief waren, weil du hast wirklich sehr, sehr ehrlich und authentisch meine Fragen beantwortet und auch sehr interessant. Danke dir dafür. Das war ein richtig schönes, tolles Gespräch und ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel. Wir werden das auf jeden Fall auch bei Faith and Pixels streamen und zeigen. Also spätestens dann zur Release könnt ihr es auch bei uns dann sehen, aber natürlich trotzdem auch selber kaufen. Und Ich bin mir sicher, dass wir auch schon vorher. Obwohl Vorbestellungen im Gaming-Bereich ja immer so ein bisschen schwierig sind. Aber an der Wishlist, genau, richtig, ja. Genau, und dann bin ich mir sicher, dass wir vielleicht in einem Jahr oder sowas nochmal zusammenkommen und dann gerne nochmal von dir hören, wie jetzt so das Spiel angekommen ist, wie es dir damit geht oder. Aber jetzt erstmal dir alles Gute und Gottes Segen für den weiteren Prozess der Entwicklung bis Anfang August, dass du da alles gut hinkriegst mit den 30 Stunden und dass du nicht am Ende noch crunchen musst und auf die 60 Stunden pro Woche gehst. Danke dir für deine Zeit, dass du hier mit uns warst und vielleicht noch die Frage als letztes, wo kann man dich finden und wie kann man dich jetzt auch schon unterstützen? Gibt es da Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu kommen oder?
Ja, ich wollte dich gerade fragen, wo wir das am besten machen. Also auf der einen Seite habe ich einen Insta-Kanal, wo ich einfach jede Woche ein Reel rausbringe, um einfach ein bisschen zu zeigen, wer bin ich, weil ich meine, du weißt ja jetzt auch, dass ich da sehr viel, oder dass da viel von mir drin ist und dementsprechend möchte ich auch ich finde es wichtig bei einem Indie-Spiel, dass man viel auch über den Entwickler weiß. Und das mache ich halt einfach. Ich erkläre über das Spiel, über ein bisschen, was so im Hintergrund läuft, also auch technische Sachen ein bisschen und dann aber auch über mich.
Cool.
Und den verlinken wir irgendwie?
Den findet ihr in den Shownotes, ja.
Und dann die Steam-Seite und es kommt noch eine Webseite, da muss ich den Link dann aber nachreichen, weil die ist noch nicht live.
Okay, alles klar. Also Instagram, Steam und Website, dann die wird nachgereicht. Da könnt ihr mit Yannick in Kontakt treten. Kriegt regelmäßig Developer-Updates. Das ist ja auch cool, dass du da so treu. Und wir sind tatsächlich schon Follower. Ich habe schon gesehen, dass du relativ häufig was da updatest. Also folgt ihm da, unterstützt ihn da. Und ja, wie gesagt, danke dir, Gottes Segen. Und ich freue mich, wenn dein Spiel raus ist, wir spielen können und wir dann im Nachklang nochmal über das Spiel und alles, was da so gekommen ist, reden. Yannick, danke dir und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auch dann aufs nächste Mal. Dir auch noch einen richtig guten Tag.
Ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet, dem evangelischen Content-Netzwerk.